Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Das heutige Thema soll heißen, schlägt Technik Kreativität, und dazu unterhalte ich mich mit Fabian Frese, der ist Geschäftsführer Kreation bei Kolle Rebbe in Hamburg. Hallo Fabian.
Hallo.
Fabian, möchtest du mal so ein, zwei Sätze zu dir und zur Agentur sagen?
Ja, du hast ja schon gesagt, ne? Fabian Frese heißt, ich bin Geschäftsführer Kreation bei Kolle Rebbe. Eigentlich bin ich gelernter Jurist, habe aber nie als Jurist gearbeitet, zum Glück für alle Beteiligten. Ich bin dann als Praktikant habe ich bei BBDO in Düsseldorf angefangen, war dann sehr lange bei Jungformat, ungefähr 10 Jahre. War am Ende der Geschäftsführer bei Jungformat Alster. Bin dann ausgestiegen und habe so ein gutes Jahr so eine Art Digital Sabbatical gemacht und ganz viele Praktika gemacht und sowas. Und war dann irgendwann relativ pleite, war total schlau und habe aber gedacht, okay, ich muss mal wieder was Seriöses machen jetzt, und bin dann bei Kolle Rebbe eingestiegen, bin da seit 6 Jahren. Kolle Rebbe feiert 25. Geburtstag dieses Jahr. Das ist eine der 5 kreativsten Agenturen in Deutschland. Wir sitzen in Hamburg in der Speicherstadt und so um die 250 Mitarbeiter. Was mich damals gereizt hat an Kolle Rebbe war, dass das eine Agentur ist, die so ein bisschen anders funktioniert. Also wir machen natürlich, unser wichtigstes Feld ist so Marken, Kommunikation, große Kampagnen und so weiter. Wir beschäftigen uns auch viel mit Startups, also die wir supporten oder an denen wir Beteiligung halten, und entwickeln eigene Produkte. Einige kennen vielleicht Stop the Water by Using Me, so eine Kosmetikmarke, die relativ bekannt ist mittlerweile.
Ja. Welche Vorteile hat dieses Startup-Thema für Kunden, also für größere Kunden?
Unser Startup-Engagement, das hat jetzt nicht den Zweck, da den großen Exit hinzukriegen und dass wir uns alle schnell zur Ruhe setzen, sondern für uns ist das vor allem was, eine Sache, durch die wir viel lernen, ne? Weil du jedes Mal so eine Marke von Null aufbauen musst, und nicht nur das, du hast auch irgendwie meistens quasi kein Geld, um das zu tun. Das heißt, du hinterfragst alles, was du machst, da fragst du viel, viel stärker, weil einfach jeder Pfennig zählt dabei. Und das sind Sachen, die einem natürlich auch in seinem normalen Business total helfen kann. Und außerdem ist es, was ich mal super finde, ist, man lernt auch viel so Mut zum Risiko und so eine gewisse Unbekümmertheit. Mhm. Also, dass du da mit Leuten zu tun hast, die mit 23 immer sagen, ich mache das jetzt, ne? Und dann frage ich die, was ist, wenn es nicht funktioniert? Und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, da mache ich halt was anderes wieder, ne? Was überhaupt nicht in meiner Sicherheitsdenke überhaupt nicht vorkommt.
Ja. Und kannst du noch mal was dazu sagen, wie es von dem juristischen Studium, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zum Sprung in die Werbung kam? Weil das ist ja jetzt erstmal, verbindet man jetzt erstmal nicht so unbedingt miteinander.
Nee, eigentlich wollte ich mal Journalist werden. Ich hatte damals einen Freund meiner Eltern, der war beim RIAS, hieß das damals, ich weiß gar nicht, was das noch gibt. Und den habe ich gefragt, was muss ich denn machen, um Journalist zu werden? Was soll ich denn studieren? Und dann sagte der, ich soll auf keinen Fall Publizistik und Germanistik und so machen, ne, was man ja zuerst denken würde, wenn man Journalist werden will, sondern ich soll eins von den großen Studiengängen machen, also Jura oder BWL. Mein Vater war BWL-Professor, deswegen habe ich gedacht, ich mache irgendwas anderes. Aber habe es auch nicht so mit Zahlen so wirklich. Und dann habe ich gedacht, mache ich halt Jura, ne? Und dann bin ich da irgendwie auch so durchgekommen. Das war dann am Ende doch härter, als ich gedacht habe. Und dann war ich fertig und habe dann tatsächlich bei RTL angefangen. Das war aber auch mein Fehler, weil Schreiben mir immer mehr lag als Fernsehen. Und das habe ich so ein Jahr gemacht, und irgendwann ist mir dann klar geworden, wie schrecklich ich das finde, ne? Nachdem sich diese erste Euphorie gelegt hat, dass ich so Promis wie Slatko und Jürgen kennenlerne. Irgendwann war dieser Rausch dann vorbei und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss hier weg. Und dann hatte ich eine Freundin, die bei BWDO war in Düsseldorf, die meinte, du bist halt ein lustiger Typ, mach doch Werbung.
Ach, das ist das Einstellungskriterium, okay.
Ja, lustig und lustig und gut aussehen. Das waren so die.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ja gut, mache ich das halt mal. Da hat mich nie interessiert vorher. Ich habe mir mal die Kannrolle angeguckt, aber sonst fand ich Werbung, habe ich eher gedacht, die geht mir auf die Nerven. Aber irgendwie fand ich das dann, hat das dann Spaß gemacht. Und ich dachte, ich denke mal den ganzen Tag um mich Ideen aus und kriege Geld dafür und gewinne Preise und so. Das hat mir gut gefallen. Und dann war es nicht mehr aufzuhalten.
Also nochmal, das Thema schlägt Technik, Kreativität. Und lass uns doch einfach mal mit der Frage starten, was denn überhaupt Kreativität aus deiner Sicht ist und wie es sich von dem unterscheidet, was die kleine Lotte in der Bastelgruppe macht, aber auch von dem, was der Robert als Ingenieur bei der Telekom oder bei Thyssen oder wo auch immer tut.
Kreativität ist ja eigentlich die Fähigkeit, irgendwas Neues zu erzeugen. Aha. Was neu ist oder originell und was auch irgendwie nützlich oder brauchbar ist. Das hoffe ich zumindest in meinem Fall. Ich glaube, der Unterschied zu Lotte und der Bastelgruppe ist, dass ich meine Kreativität hier nutze, weil ich immer ein Problem lösen muss, das jemand hat. Also sei es zu wenig Bekanntheit oder ein besseres Image oder Wissenslücken schließen oder so. Also das ist so eine sehr zielgerichtete Kreativität. Das ist bei Lotte und der Bastelgruppe jetzt auch. Aber die löst jetzt nicht so Probleme. Ne? Der Telekom-Mann, der will auch Probleme lösen. Mhm. Natürlich auf eine sehr technische Weise, indem man Dinge einfacher macht. In vielen Fällen, finde ich, schaffen die Telekom-Leute eher Probleme, zumindest wenn ich von mir zu Hause dran denke. Oder wenn sie zwischen 7 und 21 Uhr kommen wollen. Ja, das ist so meine Art von Kreativität.
Die Service-Vorreiter, okay.
Mhm. Ja.
Aber das heißt, mal unabhängig, ob man es jetzt mag oder nicht, aber wenn wir uns mal drauf verständigen, lassen wir mal die Lotte außen vor, weil die ist jetzt vielleicht nicht so zielgerichtet, die will einfach nur Spaß haben, was ja auch okay ist. Aber der Robert und auch der Fabian, die lösen beide mit Kreativität Probleme.
Genau, würde ich so sagen. Mhm. Was jetzt von beiden der Menschheit mehr bringt, das kann man mal dahingestellt sein lassen.
Okay, gut. Wenn wir jetzt nochmal die Technik dazu nehmen, fühlst du dich von Technik eher beflügelt oder eher eingeengt? Weil Technik kann ja doch relativ transparent mitunter zeigen, wie Kreativität wirkt.
Ich fühle mich durch Technik auf jeden Fall beflügelt, weil mir das als Kreativen so ganz neue Spielwiesen eröffnet. Also sei das jetzt Virtual Reality oder Augmented oder allein schon Digital Out of Home, ne, dass ich draußen jetzt nicht nur Plakate sehe, sondern die sich auch bewegen oder neue Arten des Filmemachens, auch die ganzen neuen Kanäle, Facebook bis TikTok. Das sind alles Sachen, die für mich als Kreativen, die mir ganz neue Horizonte eröffnen. So. Deswegen beflügelt mich Technik auf jeden Fall. Es gibt ja immer diese Diskussion, ist dann, machen Algorithmen die Werbung kaputt oder wird künstliche Intelligenz mir irgendwann meinen Job wegnehmen und sowas. Ne, das glaube ich alles nicht, weil KI zum Beispiel nie so kreativ sein kann, wie wir es hier hoffentlich sind.
Aber lass bitte nochmal auf dieses Thema zurückkommen, dass Technik ja auch etwas zum Erfolg von Kommunikation sagen kann. Und ist es in diesem Falle dann nicht so, das war ja schon mal bei dem, oder ist ja bei dem Thema Marktforschung ähnlich, dass Kreative sagen, hey, das ist aber eine ganz tolle Idee, die ist super und die wird ganz viel für die Marke im Sinne von Bekanntheit oder was auch immer tun. Und dann schaut man sich zum Beispiel mal an, wie oft ist denn ein solches YouTube-Video, nur mal um ein Beispiel zu nehmen, in der Tat angeklickt worden und dann kommt da eine relativ geringe Anzahl raus und engt das dann nicht ein, weil Technik dann sehr schnell etwas zu Erfolg oder Misserfolg sagen kann.
Ja, das waren ja so zwei Zeitpunkte, die du angesprochen hast. Also wenn man generell das Thema Marktforschung, finde ich, im Vorfeld von Kampagnen, finde ich mal ganz schwierig. Ich meine, ist klar, als Kreativer muss ich das auch schwierig finden. Aber so Marktforschungssituationen, in denen Kampagnen getestet werden, bevor sie on air gehen, das sind immer so dermaßen konstruierte Sondersituationen, dass ich nicht glaube, dass da wirklich belastbare Informationen rauskommen. Der andere Punkt, wenn die Kampagne draußen ist, ist das natürlich alles viel messbarer geworden. Mhm. Also früher habe ich TV-Spot gesendet und dann haben die Vermarkter gesagt, der Spot hat super funktioniert, weil 33% Sehbeteiligung an dem Abend waren oder so. Das ist natürlich alles viel transparenter geworden, was uns aber auch hilft. Also es macht es natürlich unangenehm manchmal, weil da, wenn ich an irgendwas total glaube und mir sicher bin, das funktioniert, kriege ich manchmal auch das Ergebnis, nee, das funktioniert überhaupt nicht, interessiert keinen. Das schmerzt dann, aber es macht das, was wir tun, natürlich auch ein bisschen sinnvoller.
Werden in Zukunft, du hast es eben schon mal angesprochen, wird in Zukunft der Algorithmus wichtiger sein für den Erfolg von Kommunikation als Kreativität?
Das sind ja keine Gegensätze. Also Kreativität wird immer der absolute Schlüssel sein für erfolgreiche Kommunikation. Der Algorithmus, der hilft mir vor allem, dass die richtigen Leute meine Sachen auch sehen. Also ich kann es halt viel durch Algorithmen viel gezielter aussteuern und meine Ideen dadurch viel wertvoller machen eigentlich, weil es an die richtigen Leute kommt. Also insofern ist der Algorithmus jetzt nicht mein Feind.
Wenn man sich mal so die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann sind noch so ein paar mehr Player dazugekommen, die über Kommunikation mitbestimmen. Das sind zum einen mal die IT-Häuser, die behaupten, hey, wir können Technik, ja, und deswegen sind wir jetzt die ganz Wichtigen. Dann sind es die Unternehmensberatungen, die sagen, ja, wir wissen genau, wie Kunden funktionieren und wir haben die gesamten Analysen dazu gemacht. Ihr gehört ja mit Accenture Interactive zu einem solchen Unternehmen.
Ja.
Und dann sind da zu guter Letzt die bösen Buben und Mädels vom Einkauf, die sagen...
Das hast du gesagt.
Du kannst mir gerne widersprechen, wenn du das möchtest. Mal gucken, ob du das tust. Die sagen, alles zu teuer, will ich billiger haben. Fangen wir mal mit den IT-Häusern und den Unternehmensberatungen an. Verdrängen die in bestimmten Bereichen Agenturen aus dem Lead?
Nee, die verdrängen Agenturen nicht, weil die halt immer noch was anderes anbieten. Aber was sich massiv ändert, und das war für uns halt auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir schließen uns Accenture Interactive an, dass sich die Situation für Kreativagenturen wie uns massiv verändert. Also früher hast du mit einer tollen Kampagne die Kunden überzeugt, also auch große Kunden. Du hast dir mit deiner Idee gezeigt, die haben gesagt, super, machen wir, hier ist der 3-Jahres-Vertrag, mit dir wollen wir arbeiten. Das ist viel weniger geworden. Also wir machen viel mehr Projektarbeit, haben nicht mehr diese langfristigen Verträge und merken halt, dass du in so große Pitches kommst du nur noch ganz schwierig rein, weil mittlerweile, und da kommt der Einkauf dann auch ins Spiel, mittlerweile ist Kreation nicht mehr das, was alleine zählt, sondern ist das komplette Gebilde, also alle die Prozesse und Effizienz, das heißt, die großen Unternehmen, die wollen viel mehr alles aus einer Hand haben. Und das ist natürlich dann, sind IT-Häuser, die eben ihre Plattformen bauen und Unternehmensberatungen, die mit ihnen die Produkte entwickeln und die Kreativagenturen, die das Ganze dann auch bewerben. Du musst halt viel mehr Fähigkeiten anbieten können, um große Kunden überzeugen zu können mittlerweile.
Du hast das Ganze jetzt als eine sehr kooperative Geschichte dargestellt, im Sinne von zusammen sind wir größer und besser und zusammen können wir viel besser das bieten, was ein Kunde möchte.
Ja.
Eine andere Interpretation ist natürlich, dass ein IT-Haus jetzt plötzlich sagt, ich weiß viel mehr über die Technik und die ist das Wichtige und deswegen bin ich im Lead und deswegen müssen sich die anderen Gewerke, nenne ich es mal so, mir unterordnen. Das ist ja eine andere Interpretation.
Habe ich so aber nie erlebt. Also ist jetzt nicht, wenn ich ein Problem, was ich hier mit dem IT-Haus gehabt hätte. Was für uns eher schwieriger ist, ist diese Silo-Decke. Also dass wir für einen großen Kunden die Kampagne machen, aber jemand anders macht zum Beispiel die Plattform dafür, die Website. Und wir haben keinen Kontakt zu denen, weil das auch auf Kundenseite unterschiedlich angedockt ist. Ne? Also wir haben mit dem CMO zu tun und die anderen mit dem CTO und die reden aber nicht miteinander, weil sie auch irgendwie gegenseitig da ihr Gebiet sichern wollen oder aus was für Gründen auch immer, aus organisatorischen. Und das war eher das Problem für uns aus diesen getrennten Aufgabenstellungen. Aber das ist nicht so, dass das eine das andere dominiert. Das war eher das Problem, dass man nicht miteinander sprechen konnte.
Gibt es diese Silo-Denke bei den Dienstleistern auch, also IT-Häusern, Unternehmensberatungen beziehungsweise Agenturen, oder hast du sie vermehrt bei Kunden gesehen?
Nee, das gibt es vermehrt bei Kunden, weil wir uns ja nichts wegnehmen. Also die.
Ist das wirklich so, dass ihr euch nichts wegnehmt? Ja, weil der Kuchen ist ja nicht größer geworden, sondern nur die Anzahl der Mitspieler ist gewachsen.
Ja, aber geht dann bei unterschiedlichen Sachen an. Also das IT-Haus wird nicht auf die Idee kommen zu sagen, jetzt mache ich mal die Kampagne hier. Das beobachten wir eher bei Mediaagenturen zum Beispiel. Dass Mediaagenturen sagen, die sehen, dass ihr Geschäftsfeld zumindest ein bisschen ins Wanken kommt hier und da. Und dann sagen die, verdammt, komm, wir müssen was anderes anbieten. Wir machen jetzt auch Kampagne und auch alles aus einer Hand. Also das ist eher was, wo man sich ins Gehege kommt. Aber mit IT-Häusern und erst recht mit Unternehmensberatung hat man das nicht.
Okay, gut. So, dann bitteschön, Bühne frei für dich, deine Lobpreisung auf den Einkauf. Du wolltest es nicht anders. Also.
Ich habe ja mit Einkaufen, hab ich nicht irgendwas zu tun, weil ich ja kreativer bin. Wie gesagt, ich habe auch extra BWL nicht studiert. Der Einkauf wird, oder wir beobachten, dass der Einkauf einfach eine wichtigere Rolle übernimmt bei Entscheidungen. Also wenn wir früher vor Marketing präsentiert haben, die haben gesagt, fantastisch, irgendwie die Kampagne ist super und der Fräse ist sowieso grandios, mit dem wollen wir arbeiten, dann wusstest du hast das Ding gewonnen und machst das jetzt. Ne? Und jetzt ist das ganz oft so, das Marketing sagt, super, mit euch wollen wir es machen, aber wir müssen mal gucken, was der Einkauf sagt. Und das passiert nicht selten, dass es daran scheitert, weil dann tatsächlich nach Kosten entschieden wird und nicht nach Qualität. Ne? Was für mich natürlich total bitter ist, weil man, also nicht, weil ich denke, mir geht da Geld flöten, sondern einfach, weil meine Ideen sterben, weil man nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und das ist natürlich total frustrierend, aber das passiert immer öfters leider.
Naja, also ganz so einfach ist es ja nur nicht, ne? Weil
für mich schon.
Ja, das mag ja sein. Die Agenturen sind ja relativ spät so in das Scheinwerferlicht vom Einkauf geraten. Und das, was der Einkauf ja erstmal möchte, bevor wir über Kosten reden, er möchte ja erstmal Transparenz erreichen. Und Agenturen haben sich ja immer schwer getan, transparent in irgendeiner Form auch Kosten darzustellen. Also um das Thema, wie kommt man zu einer Idee, was ist überhaupt Kreativität, haben sie ja immer so einen Schleier gezogen. Und hat der Einkauf nicht auch ein bisschen dazu geführt, das mag ja bitter sein, das will ich ja gar nicht bestreiten, dass einfach mal ein bisschen mehr Transparenz in die Rechnung kommt und dass man heute eben für die Erstellung eines PDFs nicht mehr ein paar Euro abrechnen kann?
Das kann ich schlecht beurteilen. Also ich glaube, dass ein paar Sachen schon absurd waren. Also ich weiß noch, wie ich damals, als ich Praktikant war, da habe ich meinen ersten Funkband aufgenommen und da sagte mein CD sagte, bring eine CD mit. Das ist auch ein geiler Satz. Ne? Auf jeden Fall soll ich dann in den Tonstudio hier, brauche den Spot auf einer CD und dann machen die mir das an sich auf der Rechnung. Das hat 85 Mark gekostet, den Spot auf diese CD zu brennen. Ne? Und da war ich ja ganz frisch in der Branche und dachte schon, abgefahren, wo bin ich hier gelandet? Ne? Also das kann gut sein, dass sich so ein paar Sachen reguliert haben, aber was ich echt bitter finde, ist, wie so der Wert von Ideen abnimmt. Ne? Und das ist in allen möglichen Bereichen. Also es ist auch, wenn ich einen Film drehe, ne, dann war das, wie sich da die Budgets auch geändert haben und was ja zum Beispiel Filmproduktionen, womit die hantieren müssen, was für Gelder, was halt alles auf die Qualität geht. Und das ist dann irgendwie.
Aber eine Idee hat doch erstmal überhaupt keinen Wert.
Die hat halt einen Riesenwert, weil die halt, wenn die Idee gut ist, ein Vielfaches der Kosten wieder reinholt.
Genau.
Kann der, Mann. Ich habe gerade überlegt, ob ich auflege, aber ich weiß nicht, wo der Knopf hier ist. Nicht für komischen.
kommen wir in ruhigeres Fahrwasser.
Ja, Einkauf haben wir abgehakt.
Ja, du hast das Thema begonnen, von daher. Nochmal auf das Thema Kreation und Technik. Wie gut muss man als Kreativer heute überhaupt Technik verstehen?
Also man muss kein Techie sein. Man muss jetzt nicht irgendwie coden können oder so, aber man sollte so ein gutes Technikgespür haben. Das heißt, wenn mir irgendeine Technik begegnet, dann muss ich schon einschätzen können, hilft mir das irgendwo bei, entstehen da neue Ideen daraus oder so. Also ich sollte schon mich damit beschäftigen, gucken, was es so gibt, aber es muss jetzt nicht in so eine Nerd-Ecke gehen. Mhm. Aber es ist schon ganz lustig, wie sich das geändert hat, weil früher waren es wirklich ja daran, so Kreative und Techies, das waren ja so zwei Welten und man wollte auch eigentlich nie mit Techies befreundet sein. Und jetzt freut man sich über jeden, der in seiner Agentur sitzt.
Also ich finde so die Entwicklung, die du eben geschrieben hast, ganz interessant, dass du da mal so ein Jahr in Praktikum sozusagen gemacht hast, um da einfach eine Menge zu lernen. Ich glaube, das ist sowas ist wirklich Gold wert, ja?
Ja, war so. Also für mich war das, ich habe dadurch, dass ich in der Geschäftsführung war, also in meinem Job ist ja so, das ist zu diesem deutschen Hierarchiesystem geschuldet bei Kreativen, dass du, je höher du steigst in diesem System, desto weniger machst du ja das, was du eigentlich mal machen wolltest. Und bei mir war das auch so, dass ich irgendwann ganz viel so Management-Sachen gemacht habe und Agentur führen und sowas. Ich hatte gar keine Zeit mehr, mich mit Sachen zu beschäftigen. Und dann hatte ich mal wieder das Erlebnis, dass Kreative bei mir im Büro standen und die haben mir dann Ideen erzählt, was sie auf Snapchat machen wollen und so. Und ich hatte überhaupt keinen Schimmer. Und ich dachte dann so, ey, keine Ahnung, was du mir erzählst, aber mach einfach mal. Und das konnte ich irgendwie vertuschen so intern, aber da wurde es schwierig, wurde es halt, weil die Kunden alle schlauer wurden und irgendwann auch schlauer waren als ich. Da habe ich gedacht, so geht das hier nicht weiter, das ist irgendwie unseriös, was ich hier mache. Ja, genau, deswegen bin ich dann rausgegangen und habe einfach ein Jahr lang mich überall umgeguckt und so.
Wie gehst du denn heute mit Leuten, mit Kollegen aus der Kreation um, die sozusagen das Gegenteil dessen sind, die sagen, ich möchte mit diesem gesamten neuen technischen Möglichkeiten gar nichts zu tun haben und ich möchte auch das mit dem Lernen, das finde ich jetzt gar nicht so spannend.
Das kommt darauf an, was die für Fähigkeiten haben. Also du hast immer noch Bereiche, wo es auch reicht, wenn man irgendwie eine tolle Headline oder einen tollen Text schreibt. Aber es ist natürlich sehr limitiert. Das heißt, diese Jobs gibt es in Agenturen auch noch sehr wenig. Wenn ich Leute einstelle, ist mir halt schon wichtig, dass sie ein Interesse haben und auch schon Sachen in dem Bereich gemacht haben. Man muss halt, also gerade so den Nachwuchs, den muss aber auch nicht predigen, wie wichtig Tech ist. Für die ist das einfach völlig normal. Also die haben fangen zu einem Zeitpunkt an, wo das zur Kommunikation absolut dazugehört.
Hast du heute wieder den Eindruck, du müsstest irgendwie mal, vielleicht jetzt nicht ein Jahr Pause machen, aber so ein paar Monate wären wieder mal gut?
Ja, das würde ich aber machen, glaube ich, um in der Sonne rumzuhängen. Also da denke ich öfters dran. Aber sonst, eigentlich nicht, weil ich hier auch tatsächlich viel mehr im kreativen Prozess bin, als ich das früher zu dem Zeitpunkt war. Und deswegen automatisch immer meine Fortbildung bekomme und einfach auch super Leute um mich rum habe, die ich einfach doof fragen kann, weil ich das nicht verstehe.
Wenn du, und das wäre sozusagen auch schon meine Abschlussfrage, wenn du heute nochmal starten würdest, lassen wir mal diese Juristerei einfach zu Beginn vielleicht mal weg, aber als Kreativer sozusagen, ja. Würde dein Weg genauso verlaufen oder was wäre heute anders?
Kann ich schwer sagen. Also bei meinem Weg war ja auch mal viel Glück dabei, also auch, dass ich so die richtigen Leute getroffen habe oder die richtigen Chefs hatte, die mir viel beigebracht haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass man, kann mir vorstellen, dass mein Weg genauso verlaufen würde, was mich, glaube ich, so oder ganz gut gemacht hat in meinem Job ist, dass ich einfach den totalen Spaß habe und auch den Ehrgeiz, gute Ideen zu machen. Und wenn man das hat, dann ist das eigentlich die beste Voraussetzung. Ich würde ins Ausland gehen. Das bereue ich, dass ich es nicht gemacht habe.
Mhm. Warum wäre das für dich so wichtig?
Ins Ausland zu gehen?
Ja.
Ach, mich reizt das einfach, irgendwie in so einer komplett fremden Umgebung leben und unter Arbeit, das hätte ich gerne mal so ein Jahr gemacht.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Grüß an den Einkauf.
Werde ich tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.